mit einer der frühesten Folgen der 1530 Philosophie jemals. Es ist Punkt 8 Uhr morgens und wir sind fertig. Ja, so kann man mal ins neue Jahr starten. Der frühe Vogel und so, ne, Felix?
Ja, das müssen die Neujahrsvorsätze sein. Nee, warum wir jetzt mal so früh aufgenommen haben, das lösen wir gleich auch auf. Aber es gab ja auch einiges zu besprechen, da kann man mal früh aufstehen.
Ja, Trainerrochade in der Bundesliga, Grippewelle im Ruhrgebiet, Feuerzeugwürfe, also wirklich ganz, ganz viel mit dabei und in der Tabelle gab es eine Menge Rotation, von daher wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Samstag 15:30 Uhr.
Eintracht Frankfurt.
FC Augsburg.
Borussia Mönchengladbach.
Der VfL Bochum.
Und Leverkusen. Famos!
Köln Dortmund.
Der eingesprungene Erling Haaland.
Tor für die Bayern.
Robben! Ein unfassbares Tor.
Union Berlin steigt auf in die Fußball-Bundesliga.
Ein skandalöses Ende für die Bundesliga-Karriere des HSV.
Wieder deutscher Meister, die Bayern.
Dann ohne viel Schnickschnack zu einer sehr, sehr frühen Stunde sage ich dann mal willkommen zurück im neuen Jahr natürlich von der 1530 Philosophie. Wir wünschen euch ein ganz, ganz schönes und gutes, frohes neues Jahr 2025. Wir, das sind einerseits ich, Ben Kunkel und mir zugeschaltet mit seiner Wummsmütze Felix Stollenweg. Wie ist es dir?
Moin, grüß dich. Ja, frohes Neues auch an dich. Ich frage besser nicht, wie es dir geht. Denn du hast gestern eine Watchparty gemacht zur NFL, zu den Green Bay Packers. Sitzt hier auch noch im Trikot. Ich glaube, das Spiel ist vor 3 Stunden oder so gefühlt zu Ende gegangen. Ja, nicht mit dem besseren Ende für dein Team. Von daher frage ich heute mal nicht so ganz, wie es dir geht. Hoffe natürlich, dass alles den Umständen entsprechend ist. Wie bei mir, ich bin gut reingerutscht ins neue Jahr. Und ich hoffe, das war bei dir auch in Ordnung.
Ja. Die Neujahrsparty, die war auf jeden Fall ganz cool, aber ist ja jetzt inzwischen auch schon wieder ein Tag her, also ja, 12 Tage.
Wie lang sagt man sich frohes neues Jahr?
Ich glaube, so eine Woche lang ist es halbwegs erlaubt.
Ja, dann haben wir jetzt reingeschissen.
Das ist schon nervig für die Leute. Ja, mein Gott, aber so sei es, ist für heute mal in Ordnung. Ne, und ich sitze hier noch im Trikot, weil ich einfach auf dem Sofa auch eingepennt bin, mir dann aber einen Wecker gestellt habe. Um möglichst hier natürlich die Aufnahme nicht zu verpassen, denn eigentlich war geplant, dass wir Sonntagabend sogar hier Face-to-Face aufnehmen, dann ist spontan was Berufliches reingekommen, dann mussten wir auf Montag schieben, aber die Packers haben natürlich trotzdem gespielt und Spieltag ist Feiertag und es war ja vor allem der letzte der Saison, deswegen musste ich ihn mitnehmen. War natürlich schade, aber ehrlicherweise haben wir es als Packers auch nicht verdient gehabt, weiterzukommen. Deswegen alles okay. Hast du überhaupt Football geguckt?
Ich habe sogar tatsächlich auch mal gestern Abend ein bisschen reingeluschert und mir deine Packers angeschaut. Irgendwie, weiß nicht, erstes Drittel oder Drittel. Boah, Junge. erstes Viertel, zweites Viertel habe ich, also erste Halbzeit habe ich mehr oder weniger fast noch komplett gesehen. Aber habe mich dann irgendwann dann auch für meinen wohlverdienten Schlaf entschieden. Ja, und das war echt nicht gut, was sie da gespielt haben. Ne? Das kann man, denke ich, so festhalten.
Ja, das stimmt leider. Fairerweise die Eagles auch nicht. Aber naja, wir wollen jetzt ja auch nicht zum Football-Podcast abdriften. Es gibt ja auch genug zu besprechen und wir mussten uns hier so früh zusammenfinden, weil der Schuh bei dir natürlich mit der Arbeit drückt. Du musst wie ein normaler, vernünftiger Arbeitnehmer montags um 8 dann irgendwann auch zur Arbeit und kannst dann nicht einfach bis in die Puppen Football gucken. Wir sind natürlich auch wieder hier, um ein bisschen über den Fußball zu reden und da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ein paar Trainerentlassungen gab natürlich auch schon wieder die ersten Spiele. Ich würde mal sagen, wir starten kurz mit einer Zweitliga-Ecke rein, weil einer von uns beiden keinen Trainer mehr hat.
Jo, und das bist du.
Ja, ich hätte es niemals gedacht, dass wir in diese Winterpause gehen und nicht mit Stefan Leitl als Trainer wieder rauskommen, weil wir sind 2 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. So, wie sehr habe ich mich über Schalke und über den HSV lustig gemacht, als die in dieser Situation waren und als die dann ihre Trainer rausgeworfen haben und jetzt sind wir selber auf dem Trichter und vor allem, wir haben ja so lange gepredigt, dass wir Stefan Leitl diesen 3-Jahres-Plan mit an die Hand geben und dass er in 3 Jahren dann aufsteigen darf. Weißt du, wie lange er im Amt war? 2,5 Jahre. Und ja, dann ist 2 Punkte hinter Aufstiegsplätzen.
Oh, also, das vielen ist bitter. Lieben Dank. Ja. Und jetzt habt ihr immer noch keinen Trainer, oder? Also ich habe noch nichts gehört.
Ja, doch. Ging auch relativ schnell. André Breitenreiter.
Ach ja, stimmt. Ja, klar. Also, doch, ja.
Hat nicht lange gedauert und man sagt ja, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Mm. Und Hannover mag Gulasch. Deswegen holen wir mal die alten Trainer zurück. Also ist eigentlich schon fix, dass der nächste wieder Mirko Slomka wird und danach kommt Taifun Korkut zurück.
Ja, ich habe es auch echt nicht verstanden. Also, so, was hat Hannover für Erwartungen an diese Saison gehabt? Also haben die jetzt erwartet, dass die da mit 5 Punkten klar an der Tabellenspitze sind? Oder was haben die da erwartet? So, von daher habe ich das echt nicht verstanden und das kam für mich auch aus dem Nichts und für dich ja auch, ne? Also wir hatten ja auch geschrieben gehabt, von daher irgendwie seltsam, was da manche Vereine sich in der Winterpause gedacht haben.
Ja, also ich habe dann halt versucht, so einen Erklärungsansatz zu finden und ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn das natürlich einfach brutal ist in diesem modernen Fußballgeschäft. So, da machst du deinen Job, bist eigentlich halbwegs im Soll und wirst dann trotzdem gekickt. Das Problem ist halt so ein bisschen spielerische Stagnation bei 96 über Jahre hinweg. So, das war nicht gut, was wir gespielt haben jetzt in letzter Zeit. Und wie es ungefähr jedes Team natürlich außer den glorreichen 1. FC Köln erwartet,
ja,
ist halt so dieser Zweitliga-Tabellenführerfluch, dass sobald du oben bist, du deine nächsten 2-3 Spiele einfach nicht mehr gewinnen kannst. Und wir hatten diese Situation auch. Ich glaube, danach haben wir gegen Ulm verloren. Und dann halt auch noch mit schlechtem Fußball. Du stehst nach 17 Spielen bei 22-17 Toren. So, das ist halt, im Schnitt gehen die Spiele 1-1 aus. Und wenn du dann mit schlechtem Fußball die Ergebnisse nicht einholst und deine Chancen nicht nutzt, selbst aber die Ambition und den Plan Aufstieg hast und jetzt gerade in einer Situation bist, wo du das Ziel trotzdem noch erreichen kannst, dann ist es für mich irgendwo erklärbar, dass sie diese Reißleine gezogen haben. Aber dass es erklärbar ist, heißt keinesfalls, dass ich es gutheiße.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es ein spannender Spieltag, jetzt am Wochenende auch schon wieder, weil da auch schon wieder einiges auf dem Programm steht. Hannover hat jetzt grundsätzlich erstmal eine einfachere Aufgabe mit André Breitenreiter zum Auftakt, für André Breitenreiter zum Auftakt. Da geht es zu Jan Regensburg, aber gerade an der Spitze wird es dann interessant. Köln in Hamburg beim HSV. Und auch so ein paar, okay, Verfolgerduelle, irgendwie so Paderborn, Hertha, Nürnberg, Karlsruhe, also alles, was irgendwie auch nochmal so ansatzweise Ambitionen hat, das könnte sich dann ja zu Beginn der Hinrunde auch fast schon in Luft auflösen, Düsseldorf gegen Darmstadt, also da gibt es so viel, wenn so Nürnberg oder sowas, wenn die nicht gewinnen, dann sind die fast komplett weg vom Fenster, wobei man in dieser zweiten Liga natürlich auch nie sagen sollte. Aber da ist wieder einiges drin am Wochenende.
Harry Potter muss nach Braunschweig.
Braunschweig
wird wieder ein bisschen gezaubert.
Ja, ist Loris Karius mittlerweile offiziell? Ich habe nichts mitbekommen.
Ich glaube, fix ist der noch nicht.
Nee, ne?
Fix dürfte der noch nicht sein. Aber hat mich auch überrascht. Also die Transferankündigung, weil ist ja noch kein Transfer, die hat mich in zweierlei Hinsicht auf dem kalten Fuß erwischt. Einerseits überhaupt, dass Loris Karius nach Schalke will und dass der sich da nochmal ins Rampenlicht spielen will. Und auf der anderen Seite, der ist erst 31.
Mhm.
Ich hätte gedacht, der wäre ja mindestens schon 35, 36, weil bei Liverpool, das Champions-League-Finale war ja, glaube ich, 2017. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und das ist schon wirklich, also da wird er ja ein 24-jähriger Bubschi gewesen sein dann. Also wird ja wahrscheinlich Geburtstag haben. Noch zwischen jetzt und Champions-League-Finale. Aber also erst 31, wenn du den als Free Agent kriegst und der noch eine halbwegs vernünftige Figur macht, also er hatte ja auch noch seine Stationen nach Liverpool, aber dann, glaube ich schon, hast du da eine solide Nummer hinten drin.
Ja, rein theoretisch ist es ja auch noch kein Alter für einen Torwart, gerade für einen Torwart. Und ich
hab
auch nochmal geschaut, also er war ja dann 2013, hat er so mehr oder weniger dann seinen Durchbruch gehabt bei Mainz als ursprünglich dritter Torwart. Und ist dann 2016 nach Liverpool gegangen und dann nach dem Champions-League-Finale ging es natürlich bergab. Ne? Die sind ja ohne Gegentor damals in das Champions-League-Finale gekommen. Und dann kriegt er da den Ellbogen von Ramos ins Gesicht und dann war es vorbei mit der ganzen Karriere. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Er war dann irgendwie noch zwei Jahre in der Türkei bei Besiktas Istanbul. Dann war er nochmal bei Union ja auch kurz, bei Newcastle. Und in Schalke soll er ja jetzt auch erstmal nur Nummer 2 werden und dann erst ab dem Sommer so richtig auf die Nummer 1 challengen. Also bin ich mal gespannt.
Ja, also ich habe gerade nochmal gegoogelt, Loris Karius, und die Schlagzeilen sagen nur, Loris Karius steht kurz vor Wechsel zu Schalke 04.
Das größere Thema.
Flashscore schreibt, der Jet-Set-Profi in Gelsenkirchen, Schalke 04 will Loris Karius.
Ja, das größere Thema ist ja eh fast seine Freundin oder Frau, glaube ich sogar mittlerweile, Frau.
Ja, zumindest mal, wenn du gecancelte Kommentatoren danach befragst.
Mittlerweile diese DAZN-Moderatorin aus Italien.
Die Letta Leotta.
Die Letta Leotta. Nicht mehr Sophie Tomalla. Bevor wir uns darin vertiefen.
Ja, das ist so. Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt hier in eine Richtung abdriften. Ach Mann, ich komme gerade nicht auf den Namen. Wer war das denn nochmal? Ich habe die ganze
Jörg Dahlmann. Im Kopf.
Jörg Dahlmann, ja.
Mit der würde ich mich auch gerne kuscheln legen oder sowas, hat er gesagt.
Naja, für Sophia Tomalla würde ich mich auch
auf die Bank setzen oder so, ja.
Ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass das nicht gerade sonderlich angebracht wäre. Aber nun gut. Dann genug abseits des Bundesliga-Schauplatzes geredet. Die ist nämlich zurück, vor allem wenn du gerade über die kommenden Aufgaben geredet hast. Haben wir auch englische Woche und ich habe mir diese Spiele angeguckt. Alter Vater, ist diese Bundesliga kacke.
Ja, auch diese Jahresauftaktkonferenz, die war jetzt tatsächlich gar nicht so geil, muss man sagen. Ja. Also es waren jetzt nicht die Kracherspiele. Und du kannst ja mal vorlesen, was haben wir denn so jetzt im Programm an Spielen? Hast du es vor dir?
Also das größte Highlight wird Stuttgart gegen Leipzig am Mittwoch, aber ansonsten Kiel gegen Dortmund, Absteigerduell, Leverkusen gegen Mainz.
Frankfurt das wird aber, Leverkusen-Mainz wird spielerisch ganz geil. Also das ist nicht schlecht.
Ja,
und Frankfurt-Freiburg ist auch okay.
Also da muss man schon auch wirklich sehr wohlwollend was reinlesen wollen, um da Kracherspiele rauszulesen. Aber ja, okay, gebe ich dir.
Bochum, St. Pauli, Abstiegskracher.
St. Pauli gegen Bochum, ja, Abstiegskampf pur. Und vor allem Bochum muss halt. So, Bochum, wenn die da gewinnen, dann kriegen sie vielleicht St. Pauli auch nochmal reingezogen. Aber auf der anderen Seite, es liest sich jetzt halt ganz geil, wenn St. Pauli das Ding dann im Endeffekt mit 2-0 gewinnt, dann denkt man sich auch, ja toll, hast du halt einen 12. gegen den 18. ein Spiel um die goldene Ananas. Und sollte St. Pauli gewinnen, dann wird's das halt auch. Aber natürlich ist in Bochum, dann hast du halt Stuttgart gegen Leipzig, Bayern gegen Hoffenheim, Bremen gegen Heidenheim und Union gegen Augsburg. Also bei aller Liebe, ja, du kannst da vielleicht irgendwo ein bisschen Attraktivität reinlesen, aber die Massen wird's jetzt nicht abholen.
Ja, ich werde es mir komplett reinziehen, natürlich.
Klar.
Nee, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Diese Auftaktkonferenz, ich habe es gesagt, die war irgendwie auch echt nicht so geil. Aber auch in der Bundesliga gab es ja schon einiges zu besprechen, bevor ja die Rückrunde oder besser das Jahr wieder gestartet ist. Und das lag primär auch an Union Berlin. Weil die waren die Ersten, die auf einmal meinten, ihren Trainer rauswerfen zu müssen. Was wir beide, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben. Ich hatte dir auch geschrieben, so, was machen die da? Bo Svensson rausgeworfen.
Verstanden, eher nicht kommen sehen.
Ja, sagen wir es so. Ja, also grundsätzlich kann man so bei dem Trend, glaube ich, da mitgehen. So, sie sind im Pokal bei Arminia Bielefeld rausgeflogen und haben dann gefühlte 300 Spiele am Stück nicht mehr gewonnen. Das letzte Mal war es im Oktober und es waren dann insgesamt 10 Spiele am Stück, die sie nicht mehr gewonnen haben. 9 in der Liga und eben das Pokalspiel. Ja, und dann ist es schon irgendwo auch das Geschäft, dass der Trainer da gehen muss. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, mit was für Erwartungen ist Union Berlin in die Saison gegangen? Also ich fand Union und Bo Svensson, das war eigentlich ein Match für mich. Also ich fand, das hat sehr gut gepasst. So, und sie sind extrem gut reingestartet und ich weiß nicht, ob dann die Erwartungen nicht einfach viel zu hoch waren, weil, also sie stehen da im gesicherten Mittelfeld mit 17 Punkten nach 15 Spielen und da, also als 12. und das ist doch alles, was Union reicht. Und da verstehe ich nicht, warum sie dann wirklich die Reißleine gezogen haben, weil europäisch solltest du nicht anpeilen. Und ich glaube schon, dass das mit Bo Svensson grundsätzlich gepasst hätte oder gepasst hat.
Ja, jein, weil auch da muss man ja sagen, ähnlich wie Hannover die Situation. Also, und aus der Brille kann man sich dann schon auch wieder einen Erklärungsansatz zusammenreimen. So nach 7 Spielen gewinnst du da dein Spiel gegen Holstein Kiel und stehst halt auf Platz 5. So bist nah an den Champions League-Rängen dran. Klar, sollte man nicht als Bemessungsgrundlage legen, aber im Endeffekt war es ein sehr, sehr guter Start. Du hast Borussia Dortmund unter anderem zu Hause gestartet, geschlagen und danach ging es halt bergab gegen Gegner, gegen die du nicht immer verlieren musst, wo du nicht gegen alle verlieren musst, wo du einige Siege auch eigentlich einfahren musst. Keine Ahnung, hast du dann das Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld dabei? Klar, ekliger Gegner, aber als Bundesligist darfst du nicht rausfliegen gegen den Drittligisten. Du spielst zu Hause nur unentschieden gegen Freiburg, du verlierst gegen Wolfsburg, du verlierst gegen Werder Bremen deutlich. So, und dann guckst du da drauf und siehst, du hast nach 14 Spielen oder ich muss den aktuellen Stand nennen, du hast nach 16 Spielen 14 geschossene Tore und 21 kassierte. Und vorm Spiel waren es 14-19. Und das ist halt weder offensiv ein Feuerwerk noch defensiv sonderlich stabil, was sie da spielen. Also klar, du reißt dich im oberen Drittel ein mit der Torbilanz, beziehungsweise mit der Gegentorbilanz, aber hast halt den drittschwächsten Angriff der Liga. Und da sage ich auch schon, mit dem, was Union sich da zusammengespielt hat, war das nicht sonderlich von Attraktivität geplagt.
Ja.
Du verlierst die Spiele alle irgendwie 1-0, holst mal ein 1-1 raus, stellst dich gefühlt von Anfang an nur vor den eigenen Kasten und spielst auf Prinzip Hoffnung.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe ja immer wieder im Laufe der Hinrunde gesagt, Union Berlin ist wieder Union Berlin. So. Und man muss auch einfach mal gucken, wen die dann zum Auftakt hatten. Sie haben ja im Grunde nur ihre Pflichtgegner, nenne ich es mal, geschlagen. Also die haben St. Pauli geschlagen, sie haben Hoffenheim geschlagen, sie haben Kiel geschlagen. Also alles Mannschaften, die einen extrem schlechten Saisonstart hatten. Und zusätzlich natürlich noch Borussia Dortmund. So, und dann haben sie hier und da mal einen Unentschieden geholt. Und dann halt auch einfach viel verloren. Also man ist da irgendwie, hat sich glaube ich auch ein bisschen von dem Spielplan leiten lassen, weil, also ja, 21 Gegentore oder 20 waren es, nee, warte mal, 19 waren es ja glaube ich sogar nur. Haben ja jetzt zwei Stück schon wieder bekommen. Das war die zweitbeste Defensive im Winter. Die zweitbeste. Und da, also, das verstehe ich nicht, warum man, das war für mich Union, so wieder mit der Fünferkette und eklig und teilweise auch mal ein bisschen höher versucht, was zu machen. Und ich finde halt jetzt mit Steffen Baumgart ist das null Union. Also ja, der hat da früher gespielt und der identifiziert sich auch mit dem Verein, wie mit jeder seiner letzten Stationen auch.
Ich wollte gerade sagen, den aber kannst du vor eine Schafsherde stellen und der findet dir irgendeine Geschichte, warum er dann ja schon immer in Schafswolle geschlafen hat.
Ja, ich finde es grundsätzlich auch authentisch. So, also wenn du da als Spieler gespielt hast und ja, also ich kann es ihm schon irgendwo auch abkaufen. Ist natürlich jetzt sehr viel gewesen in letzter Zeit. Und dieser Baumgart-Effekt, der hat sich auch echt ein bisschen abgenutzt. Aber unter dem Strich, jetzt Viererkette und jetzt wollen die hoch anlaufen und Baumgart typisch mit zwei Stürmern spielen und Offensivfußball. Also das ist ja einfach nicht Union und da ist der Kader einfach nicht für ausgelegt. Die haben ja nicht umsonst nur 13 oder 14 Tore geschossen und keinen wirklich guten Bundesliga-Stürmer. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr und bin mir sehr, sehr unsicher, ob das die richtige Wahl ist. Und ich sehe Union dann wirklich, aufgrund dieser Entscheidung sehe ich Union richtig im Abstiegssumpf. Also richtig.
Ja, also erstmal können wir uns natürlich darauf freuen, dass nächstes oder übernächstes Jahr, wenn Wolfsburg im Abstiegskampf steckt, Steffen Baumgart da nochmal an seine Wurzeln in Wolfsburg zurückdenkt und sich denkt, boah, das waren noch gute 2,5 Jahre damals da. Ich bin Wolfsburger Jung, auf ewig gewesen und Arbeiterstadt. Weißt du, hier gehst du noch ans Werk und hier gehst du noch ans Laufband und das ist meine Energie. Und wenn wir schon bei Energie sind, Energie Cottbus, das ist genau meine Zeit gewesen. Weißt du, damals, 2008, als ich darüber gewechselt bin und 7 Monate da gespielt habe, da habe ich einfach gemerkt, okay, Energie Cottbus, das ist es einfach für mich. Und deswegen wollte ich unbedingt nochmal Viertligatrainer werden. Und natürlich, wenn wir schon im Osten sind, Hansa Rostock, meine Jungs, meine Kogge, so mit denen bin ich durch dick und dünn gegangen. Natürlich musste ich dann irgendwann nochmal Hansa-Trainer werden. Also hier habt ihr es schon mal gehört, für die nächsten 3-4 Stationen von Steffen Baumgart wird genauso kommen. Also dieses wirklich auf Zwang Kult rein Gelabere und ich stehe dann da wieder mit meiner Schiebermütze und verkaufe jetzt die 72 mit
der Schiebermütze. Ich stand da ja gar nicht. Stand da ja gar nicht drauf.
Ja, aber ist mir egal.
Das war gar nicht Steffen Baumgart, der da an der Seitenlinie war. Ich habe kein bisschen nackte Haut gesehen an den Armen. Der hatte langärmlich, der hatte eine Jacke an, eine Weste und eine normale Basecap. Also, wer war dieser Mann? Und Brille, glaube ich.
Ja.
Wer war
ja,
das?
War Meffen Staumgart, aber Staumbart. Ja, ist gut, dann hat er seinen Kleidungsstil vielleicht ein bisschen verändert, weil es in Berlin kalten Winter gibt, aber natürlich auch aufgrund der Tabellensituation. Ja, und dann finde ich, passt es spielerisch auch ehrlicherweise null. So, du gehst halt auf diese Union-Truppe, die sich die ganze Saison nur hinten reingeigelt hat, und dann gehst du auf Steffen Baumgart Vollgas-Fußball.
Ich verstehe das null, ja.
Ja, es passt auch einfach nicht. So, zum HSV hat diese Spielweise ja zumindest mal gepasst, weil sie vorher unter Tim Walter auch Ballbesitzfußball offensiv orientiert gespielt haben, ja, sehr auf Dominanz gegangen sind. Und das willst du jetzt bei Union implementieren? Sorry, das kann doch nicht gut gehen. Da steht von vorne bis hinten Scheitern drauf.
Und das wirft man ja gar nicht mal Steffen Baumgart vor, weil wenn man den holt, dann ist klar, der wird seine Viererkette mit 2 Stürmern spielen und Flanke, Flanke, Flanke und Pressing, Pressing, Pressing vorne. Also das ist ja klar, wenn man ihn holt, dass das passieren wird, sondern das ist dann eher eine Frage an die Chefetage, so was haben die sich dabei gedacht, so. Und das ist dann Horst Held, der ja auch ihn schon nach Köln geholt hat und einen sehr guten Draht hat, aber ich, also ob das wirklich zu Union Berlin passt, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen und würde den Verantwortlichen dann auf jeden Fall empfehlen, dass sie dann auf jeden Fall nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, dass da ein brachialer Stürmer nochmal reinkommt, der dann auch mal ja, ein Tor schießen kann.
Ja, Sandro Wagner, hat der vielleicht nochmal Zeit, aber ja. So ein Kaliber brauchst du dann halt für den Steffen Baumgart da vorne drin. Ja, wer weiß, vielleicht, weil ist Baumgart einer, der sich seine Spieler mitnimmt? Das schon eher weniger, oder? Also da kann man eine schützende Hand über ihn halten.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja, weil ansonsten so ein Davy Selke, der hat doch auch mal wieder Bock auf Bundesliga.
Ja, stimmt, den hat er natürlich schon ein bisschen, was heißt, also es war einmal, glaube ich, Davy Selke ist wirklich der Einzige, so der dann in Köln war und dann nochmal schon auch wegen ihm nach Hamburg gewechselt ist. Das hat er auch selbst so gesagt, aber
ja, und ja. Ich meine, wer mit Bremer Vergangenheit nach Hamburg wechseln kann, der kann auch mit Hertha Vergangenheit zur Union wechseln. Also,
ich glaube, Davy Selke ist alles egal. Ja,
ja, der hatte einfach Bock auf Steffen Baumgart, so, weil er auch sagt, ja, mein Gott, ich war schon früher Steffen Baumgart-Fan. Damals, als ich noch ein kleiner Bubschi war und im Fernsehen den Steffen gesehen habe, da wusste ich, so will ich mal irgendwann spielen. Ja, long story short, ich glaube, wir sind uns einig, dass es eine sehr, sehr schwierige Konstellation ist. Ich inzwischen den Typen Steffen Baumgart als sehr, sehr schwierig empfinde und das Experiment mit einem Spiel gegen Heidenheim als Start schon mal sehr krass nach hinten losgegangen ist, weil damit hast du Heidenheim jetzt auch einfach wiederbelebt. Die kamen auch aus einer sehr, sehr schwierigen Phase, sind auf den 16. abgerutscht und stehen jetzt selbst bei 13 Punkten, Union bei 17. Das war ein Spiel, um mal wieder so richtig reingezogen zu werden in den Abstiegskampf.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich habe auch noch vor dem Spiel saß ich am Tipp und dachte, na gut, Baumgart hat ja eigentlich immer so gute Startphasen, weil er natürlich schon dieses Menschliche, das kriegt er ja schon hin. Spieler zu motivieren und wieder an sich glauben zu lassen. Das ist ja auf jeden Fall eine Stärke von ihm. Und da habe ich noch überlegt, komm, gehst du jetzt auf ein 3-2 für Union? Und dann bin ich auch bei Heidenheim geblieben, weil die natürlich auch mal wieder frisch gewesen sind. Ne? Also die hatten ja auch diese Dreifachbelastung, die werden sie auch weiterhin haben.
Ja.
Aber kam natürlich jetzt mal halbwegs ausgeruht aus der Winterpause und waren auch klar die bessere Mannschaft. Ne? Natürlich auch begünstigt vom Platzverweis für Tom Rothe. Rothe für Rothe.
Negativ.
Und das war ja viel besser, was sie gespielt haben. Viel frischer. Und das ist ja natürlich auch etwas, was man braucht für diesen Frank-Schmidt-Fußball und Heidenheim-Fußball, der ja auch sehr intensiv ist und ackern und arbeiten ohne Ende. Aber ganz klar die bessere Mannschaft. Und das hat nicht viel Hoffnung gemacht, was man da von Union gesehen hat. Also Jordan hatte einmal noch einen Abschluss an die Latte. Aber ja, es war kein Feuerwerk.
Ja, Franz Kretzig dann noch mit seinem Debüttreffer für den FCH, war ja nach Stuttgart verliehen, aber dann jetzt zu die Leihe abgebrochen und zu Heidenheim gewechselt, per Leihbasis, auf Leihbasis. Aus Union-Sicht war es wirklich katastrophal. Dann die Dreifachbelastung, die du gerade angesprochen hast. Sie haben jetzt in der Zwischenrunde in der Conference League den FC Kopenhagen. Und so gut wie Heidenheim international war, ist das über die letzten Wochen auch schon ein bisschen abhanden gekommen. So, da hatten sie das Spiel gegen Chelsea, was sie verloren hatten. Und im letzten Gruppenspiel...
Die können sie
dann
nur.
Halt den Gruppensieg verspielt im letzten Spiel. Und das war ja wirklich kein großer Gegner, der dann da gekommen ist. Und da ist es dann nur ein 1-1 gewesen. Ich muss gerade mal eben kurz nachgucken, wer das dann nochmal gewesen ist. Heidenheim hat gespielt, was nicht, Karabakh oder sowas? St. Gallen. Den FC St. Gallen. Und jetzt kommt halt der FC Kopenhagen. Und Kopenhagen kennen wir vor allem aus letztem Jahr noch gegen die Bayern. Und da, finde ich, haben die eine echt gute Figur auch hingelegt. Und sich international einen kleinen Namen gemacht, vor allem mit einer starken Fanszene. Da glaube ich, ist der Kopf dann relativ frei für die Rückrunde, dass sie sich auf Bundesliga fokussieren dürfen, sehr bald.
Ja, vor allem, weil diese Zwischenrunde ja, glaube ich, auch über zwei Spiele geht. Ne? Also ich glaube schon, dass Heidenheim da in einem Einzelspiel was machen kann, aber auf diese zwei Spiele gesehen natürlich dann unterlegen ist. Aber drücken wir die Daumen, dass das was gibt.
Nochmal kurz dazu, wenn wir gerade schon bei Heidenheim sind. Weißt du, mit wem ich am Wochenende mich kurz unterhalten durfte, so einen 5-Minuten-Schnack geführt habe?
Budu Sivsivate.
Will, dass du darauf kommst? Nein, Mr. Heidenheim höchstpersönlich, Marc Schnatterer.
Oh,
Marc Schnatterer
geil.
Saß bei mir auf dem Sofa. Das war richtig cool. Also, wir haben den Mercedes-Benz E-Junior Cup gestreamt und kommentiert auf dem Kanal von Tim Latger. Und Marc Schnatterer ist da rumgelaufen und ja, ich bin auch ehrlich, wenn mir jetzt ein Marc Schnatterer auf der Straße über den Weg laufen würde, würde ich nicht sofort denken, ist das nicht Marc Schnatterer? Aber das Gesicht kam mir halt irgendwie bekannt vor und mit dem Heidenheim-Logo auf der Brust, irgendwann denkt man dann schon auch in Richtung Marc Schnatterer, hab da mal gegoogelt, okay, was macht er denn gerade eigentlich? Ist U19-Trainer und der E-Junior Cup ist das virtuelle Turnier zum Mercedes-Benz Junior Cup, ein U19-Turnier, wo halt unter anderem auch Heidenheim mitgespielt hat und dann war der Weg relativ kurz, die Synapsen da zusammenzubringen und zu sagen, das ist doch Marc Schnatterer. Und dann ist er kurz zu uns auf die Couch gekommen und dann durfte ich mit ihm kurz schnacken, Interview führen. Guter
stark,
Typ. Einfach
stark.
Ein überragender Typ.
Ich hätte vielleicht ihn verwechselt mit Maximilian Arnold, weil ich finde, die sehen sich grundsätzlich recht ähnlich.
Ja, das stimmt schon. Aber ehrlicherweise, ich habe schon auch gedacht, dass nicht Maxi Arnold da gerade als U19-Trainer rumläuft.
Ja, gut, okay. Aber cool. Marc Schnatterer, ich glaube, der kommentiert jetzt auch hin und wieder mal was. Wo war er letztens? Ich habe ihn irgendwo gehört letztens. Bin ich mal gespannt, ob wir so einen dann auch mal bei Heidenheimer an der Seitenlinie sehen könnten, irgendwann nach der Ära Frank Schmidt. Aber
ja, habe ich ihm zum Abschluss auch mit auf den Weg gegeben, weil er natürlich auch drüber geredet hat. So, ja, mein Gott, man hat inzwischen auch Ziele, vor allem wenn ich jetzt hier schon als Trainer unterwegs bin und das jetzt auch eine Weile schon mache, dann guckt man auch irgendwann, wo man denn hin möchte. Und da habe ich auch gesagt, ja, Frank Schmidt hat jetzt eine lange Ära geprägt, aber vielleicht macht er ja auch nicht mehr ewig.
Mhm. Na gut, sind wir mal gespannt. Da schielt er ja, ja schon ein bisschen auf den Trainerposten. Sägt schon am Stuhl.
Ja, ja, genau. Der ist ja nur 16. Vielleicht muss Schnatti übernehmen.
Feuerwehrmann.
Ja, aber, so ist es. Aber guter Typ. Und ich glaube auch, dass Heidenheim sich erholt. Also sah jetzt sehr gut aus. Franz Kretzig damit dazu in dieses Konstrukt. Dann auch noch zusammen mit Paul Wanner. So, kann schon funktionieren damit Heidenheim.
Ja, und Heidenheim ist irgendwie auch so, ich weiß nicht, ich würde denen auch sowas von vertrauen, wenn die in die Relegation gehen, egal gegen wen es da geht. Also ich glaube, die können dann irgendwie alles nochmal mobilisieren und ich glaube, dass sie dann auf jeden Fall solide genug sind.
Wir spielen erstmal die Hinrunde zu Ende, weil es ist noch nicht mal sicher, dass sie quasi auf dem 16. in Anführungsstrichen überwintern. So, sie könnten ja schon auch noch sich vom 16. losspielen. Heidenheim hatte ich ja gerade eben schon vorgelesen, spielen jetzt gegen Werder Bremen. Und das ist schon machbar. Also Relegationsduell von 2020, glaube ich. Bremen gegen Heidenheim, aber diesmal in der Bundesliga. Ja, ich würde mal sagen, Heidenheim hat noch eine Rechnung offen.
Ja, und was ich interessant fand, aber ist, dass Heidenheim da beim Skandalspiel von Köpenick Union Berlin an die Seite springt. Das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz aufrollen. Gab ja diesen Feuerzeugwurf und infolgedessen wurde das Spiel dann mit diesem Nicht-Angriffspakt zu Ende gespielt zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum. Bochum hat natürlich geklagt, hat dann am grünen Tisch gewonnen, den zweiten Saisonsieg eingefahren. Ja, das Spiel wurde mit 2-0 für den VfL entschieden, bei einem ursprünglichen Stand von 1-1. Und Union-Präsident Dirk Zingler sagt jetzt, dass das der eigentliche Skandal wäre, dass Bochum da jetzt quasi sowas rausholen will und will nochmal Einspruch einlegen gegen dieses Urteil. Und da ist auf jeden Fall das letzte Wort noch nicht gesprochen und unter anderem der FC St. Pauli und auch der erste FC Heidenheim sind ihm da in der Argumentationsweise so ein bisschen an die Seite gesprungen. Dass man ja auch schauen müsste, dass das nicht in die Integrität des Wettbewerbs eingreift, weil dadurch dann auch noch andere Vereine betroffen sein könnten. Haben sie natürlich prinzipiell recht. Und Dirk Zingler hatte auch recht, dass das jetzt ein Präzedenzfall sein könnte. Weil man dann schon in Zukunft auch so entscheiden könnte, weil eben jetzt so entschieden wurde. Aber dieser Skandal ist trotzdem der Wurf und als Veranstalter Union Berlin muss ich trotzdem mich für meine Fans verantworten. Also ich verstehe das 0,0.
Ja, also es ist natürlich ein bisschen das Ding, dass es mich nicht wundert, dass natürlich ausgerechnet dann Heidenheim und, was sagtest du, St. Pauli da jetzt an die Seite springen.
Ja, genau.
Weil die argumentieren durchaus auch aus eigenem Interesse und nicht irgendwie gebunden an die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Ich finde es auch eine komische Entscheidung, da dann jetzt zu sagen, okay, das Spiel hätte nicht zu Ende geführt werden dürfen, Schiedsrichterfehler und es wird 2-0 für Union Berlin gewertet, weil du eröffnest natürlich dadurch auch einfach viele Räume, nicht nur für Spekulation, sondern halt auch für Idioten, die sich dann in den Farben der Heimmannschaft in den Block stellen und halt erstmal Spieler abwerfen und wenn es dann theoretisch von ihrer eigenen Truppe ist, um da dann halt 3 Punkte zu erhaschen. Natürlich ist das kurz gedacht und einerseits traue ich den Menschen zu, dass sie A, nicht so blöd sind und B, dass die Kurve da dann auch entsprechend drauf reagiert. Aber im Endeffekt, Zingler sagt ja schon auch, du musst den Fußball schützen. Und da bin ich schon auch bei ihm, dass das mit der Entscheidung nicht zwingend versucht wurde.
Ich verstehe es auch, dass er grundsätzlich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist. Aber dann muss er dann die Verantwortung beim DFB und beim Sportgericht suchen. Und meinetwegen auch noch beim Schiedsrichter. Aber also ich weiß jetzt auch nicht, ob man da dem VfL Bochum dann einen Vorwurf und Patrick Drewes einen Vorwurf machen sollte, weil also wenn du mit einem Feuerzeug abgeworfen wirst und ja, es war jetzt wahrscheinlich nur ein Streifschuss, aber also keine Ahnung, ich würde das auch untersuchen lassen. Der ist auf der Arbeit, das ist ein Arbeitsunfall, natürlich. Und
er muss damit also, zur Versicherung, der muss dann
hat natürlich jetzt auch vielleicht seinen, nicht geblutet. Seinen
Versicherungsbeauftragten melden.
Ja, hat jetzt vielleicht nicht geblutet, aber so ist ja auch dann die Frage, ob du dich dann nochmal da hintraust, ob du dich dann wieder da hinstellen willst. Also es macht ja auch was mit dem Kopf. So, und also ich weiß nicht, ich finde es falsch, dann diesen Skandal jetzt bei Bochum zu sehen. Ich finde es in Ordnung, dass er diese mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist. Das kann er meiner Meinung nach sein. So, da gibt es ja schon auch ein paar Anhaltspunkte für. Aber,
wow.
Aber das ist halt nicht die Verantwortung von VfL Bochum.
Ja, also ich sehe auch null Schuld beim VfL. So, der Idiot, der das Feuerzeug wirft, der hat sowieso schon mal selbst Schuld. 3 Jahre Stadionverbot reichen mir persönlich auch nicht. Ich finde, dieser Mensch hat im Fußball einfach nichts mehr verloren. So, er hat seine Chance verwirkt, Teil eines Fußballspiels zu sein, sei es nur als Fan. Aber ja, da jetzt im Nachhinein auf Drewes oder dem VfL rumzuhacken, jeder Verein, und da ist es vollkommen egal, ob Meisterschaftskampf, ob Abstiegskampf oder graues Mittelfeld der Bundesliga, jeder Verein muss da rechtliche Schritte einleiten und macht es auch, weil im Endeffekt sind das alles Wirtschaftsunternehmen, denen es um den maximal großen Erfolg geht. Und wenn es um sportliche Integrität geht, dann geht es auch darum, die Spieler in Ruhe zu lassen. Und jeder Verein würde sich da hinstellen und klagen. Ja, so, ja. Da kannst du denen halt keinen Strick draus drehen. Sei sauer auf den DFB. Und das bist du dann meiner Meinung nach auch zu Recht, weil wenn das Spiel da vernünftig zu Ende gespielt wird und dann auch noch mit einem Nicht-Angriffspakt, wo für die Sicherheit der Spieler gewährleistet ist, bin ich schon auch der Ansicht, okay, gut, dann ist das Spiel regulär zu Ende geführt worden und dann kannst du da das Spielergebnis auch einfach werten, zumal die Umstände ja schon auch eine Rolle spielen. So in jeder Situation sagst du immer, okay, ja, nee, im Mittelfeld wird er gepfiffen, aber im Strafraum nicht. Das ist dieses Fingerspitzengefühl, mal musst du da eine Gelb geben, mal musst du keine, das ist eben dieser Ermessensspielraum. Und wenn der Ermessensspielraum des Schiris das hergegeben hat, dass da zu Ende gespielt wird, diese 2 Minuten beim 1:1, ja, also ich glaube, jeder geradeaus denkender Mensch, der ist sich da schon einig, dass in dem Spiel nicht mehr sonderlich viel passiert wäre, zumal, was wir ja auch schon festgestellt haben, Union jetzt auch nicht für den größten Angriffsfußball steht. So, da wäre jetzt auch aller Voraussicht nach ist nicht mehr dazu gekommen, dass Union das Ding noch gezogen hätte. Und im Zweifel machst du dir halt ein größeres Fass auf, als dass du es schließt.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Punkte bleiben auch erstmal noch vom 1-1 in den meisten Tabellen bestehen, ja. Weil Union da eben nochmal gegen vorgehen wird. Ja, ich bin gespannt, was das noch geben wird. Ist auf jeden Fall ein Thema, was uns noch ein bisschen begleiten wird. Genauso wie Nuri Sahin die Grippewelle, die Borussia Dortmund erreicht hat. Also das war ja Wahnsinn, was da los war, und muss man wirklich auch mal ja ein wenig die schützende Hand zumindest mal über Borussia Dortmund heben. Insgesamt sind da 12 Personen ausgefallen. Ich glaube 6 Leute im Staff, 6 Leute im Team. Sie haben dann in kleinen Gruppen trainiert, mit Maske sind sie rumgelaufen wie in Corona-Zeiten. Ja, sehr, sehr kuriose Vorbereitung auf dieses Topspiel, was wir dann am Freitagabend hatten gegen Bayer Leverkusen. Und diese Viererkette, die ich da gelesen habe, die hat mich schon ein bisschen aus den Socken gehauen mit Jan Couto, Riasson und Yannick Lührs in der Innenverteidigung und Almugera Kabar dann links. Es war natürlich schon sehr, sehr gezwungen, was Nuri Sahin da aufstellen musste. Und trotzdem war das echt schlecht, was die da hinten gespielt haben.
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich extrem bitter, wenn das deine Aufstellung ist und vor allem das Beste ist, was du da noch irgendwie zu bieten hast. So, ich meine, am Anfang standen ja, glaube ich, noch Schlotterbeck, Can und Benze Baini auf dem Zettel, die hätten spielen sollen, sind dann aber halbwegs kurzfristig ausgefallen. Ja, und dass die Viererkette, die du gerade vorgelesen hast, nicht zwingend Champions League würdig ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. aber dass Borussia Dortmund zumindest mal eine schlagfertige Bundesliga-Truppe stellen kann, der Hoffnung wäre ich schon gewesen, aber man hat einfach gesehen, das war viel zu einfach für Leverkusen. Also ich glaube, keine 40 Sekunden hat es gedauert und Leverkusen geht 1-0 in Führung, weil hinten aber auch alles offen war. Also Zuordnung in der Defensive, absolute Fehlanzeige. Kobel konnte einem einfach nur leid tun, weil die Bälle sind in den 16er geflogen. Schick musste einfach nur einen Schlappen hinhalten und hätte im Zweifel auch noch ein, zwei Buden mehr machen können. Natürlich, wo soll es auch herkommen, wenn du Yannick Löß und Julian Riasson als deine Innenverteidiger hast, aber man hat schon sehr doll gesehen, dass das eine zerpflückte IV ist.
Ja, und also man will denen ja auch keinen Vorwurf machen, so ist nicht ihre Bühne grundsätzlich und nicht ihre Position im Fall von Riasson, aber ein bisschen mehr am Mann dran sein wünscht man sich ja dann schon. Hat aber auch einfach gezeigt, was Leverkusen für eine Qualität hat und dass mit ihnen auf jeden Fall dann zu rechnen ist im Meisterkampf. Patrick Schick wieder mit einem Doppelpack. Das war schon irgendwie ja sehr effizient und sehr, also gerade in dieser anfangs halben Stunde, da haben sie Borussia Dortmund ja fast schon ein bisschen vorgeführt. Ich finde, der BVB hat sich dann hinten raus durch die zweite Halbzeit auch so ein bisschen gerettet. Weil Leverkusen aber auch zwei Gänge zurückgeschraubt hat. Aber in dieser ersten halben Stunde, das sah schon sehr, sehr böse aus dann für den BVB, weil es Leverkusen echt gut gespielt hat und ja, auch sehr effizient war.
Ja, also du sagst gerade, Leverkusen hat so vorgeführt und Patrick Schick auch früh mit einem Doppelpack. Also ich finde sogar, dass Leverkusen früher auf höher hätte stellen müssen. So, die hätten schon echt mit 4-5-0 in die Pause gehen können und dann wäre das Spiel auch tot gewesen. So, dann wäre Borussia Dortmund nicht auf Schiedsrichterhilfe angewiesen, um nochmal ins Spiel zurückzukommen. Aber erstmal bei Patrick Schick geblieben. Victor Boniface ist seit 2 Monaten verletzt und keinen interessiert, weil Patrick Schick in 13 Spielen 11 Tore und einen Assist sammelt. Also das sind 12 Scorerpunkte in 13 Spielen. Das ist überragend. Und der Mann ist Backup. Also wohl dem, der so eine zweite Option hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten schwingt sich Leipzig auch nochmal so ein bisschen auf, dank Xavi Simons, der gleich im Comeback einen Doppelpack geschnürt hat. Also da ebenfalls sehr, sehr gut. Die haben 4-2 gegen Bremen gewonnen und da bin ich gespannt, ob Leipzig dann jetzt wieder in Form kommen kann. Das war ja dann schon auch sehr, sehr schleppend vor dem Winter. Die Bayern gewinnen dank eines umstrittenen Elfmeters 1-0 in Gladbach. Deine Meinung?
Die Szene habe ich tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
Habe ich dich unter den Bus geworfen.
Alles gut. Ich habe nur den sehr lauten Aufschrei vernommen, vor allem natürlich von Seiten Borussia Mönchengladbach. Es war im Endeffekt Olise und der hat ein bisschen eingefädelt, oder wie war die Situation?
Ja, genau. Kriegt den Ellbogen von Lukas Ulrich, war es, glaube ich, in den Rücken und geht dann halt sehr leicht zu Boden. Und Felix Zweier, also das Problem ist halt wieder, dass Felix Zweier im Spiel auf Elfmeter entscheidet. So, und dann der Kontakt war da, dann kannst du ihn nicht zurücknehmen. Ist halt so ein typischer kann, aber nicht muss Elfmeter, wo es dann aber auch nicht reicht, wenn der VfL, also nicht reicht, um für den VAR, um einzugreifen. Also da war die Schwelle ja, dann
das
auch.
Das ist ja jetzt scheinbar sowieso egal, weil guck dir das Ding in Dortmund an. So, da fährt ein Edmond Hapsoba seinen Arm aus. Ja, der Arm landet dann im Endeffekt irgendwo im Gesicht von Duranville, hat da nichts verloren, aber. Also, das ist eine Situation, die müssen wir auch noch mal einmal kurz besprechen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber, also nie im Leben ist das A, Elfmeter und B, eine klare Fehlentscheidung. Weil da war es im Spiel keiner. Und den Schiri dann rauszuschicken, ist ein Skandal. So, ja. Dann können wir uns auch einfach davon entfernen, zu sagen, okay, der darf nur noch bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen und können dahin kommen, dass wir uns jetzt offiziell darauf einigen, dass der VAR eingreift, wenn er Bock drauf hat.
Ja, zumal, also Jürgen Will, der hat halt auch einfach keine Höhe so. Und das, also meine ich auch gar nicht böse, aber er läuft.
Aber er rennt in den Arm
also,
rein.
Genau, Tabsoba hält ihn ja mehr oder weniger konstant draußen und er rennt dann fast so ein bisschen da rein. Und das ist auf gar keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. So, und ja, habe ich mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Das war auch keine gute Entscheidung. Also, neues Jahr, alte Probleme, kann man so ein bisschen sagen.
Ja, gut, okay, aber also wer gehofft hat, dass die mit Silvesterfeuerwerk weggeballert werden, dem ist ehrlicherweise auch nicht mehr zu helfen. Ja, aber also gerade jetzt die VAR-Entscheidung dieses Wochenende, dieses Wochenends, die sind mit Vogelwild, glaube ich, noch relativ harmlos beschrieben. Ja, aber so sei es, Borussia Dortmund kommt trotz der Hilfe auch nicht mehr ran oder kommen noch ran, aber können nicht mehr ausgleichen. Verlieren 3-2, Leverkusen bleibt auf 4 Punkte an den Bayern, weil die ihre Pflichtaufgabe in Gladbach lösen, aber auch glanzlos, und das macht ein bisschen Mut, dass sie eventuell bei ein paar schwierigeren Aufgaben straucheln könnten, und Leverkusen hat ja bald auch das Rückspiel gegen die Bayern.
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass ich es echt schade finde. Und das, also das hat mich auch so ein bisschen geärgert, neben dem VAR, dass Omar Marmoush voraussichtlich die Eintracht verlassen wird. Also Man City buhlt ja da wie wild und geht dann dem Vernehmen nach nur noch um die Ablösesumme. Aber das finde ich halt echt schade, ne? Immer wenn so Leistungsträger mitten in der Saison dann wegbrechen, Frankfurt spielt eine geile Runde und er wird den Verein dann verlassen. Es sind die Hebel dieses Geschäfts und es ist für alle Seiten irgendwo verständlich, aber schade ist es trotzdem.
Ja, aber also ich check's nicht, so, weil Marmoush spielt gerade mal eine gute Halbserie. Ja, der hat letztes Jahr auch gut gespielt, aber das ist ein richtig gutes Jahr, was der jetzt hatte. Sofort werden da wieder 80 Millionen irgendwie in den Raum geworfen, und ich verstehe es aber auch aus Spielersicht null, weil im Endeffekt, klar, es ist City, es ist das große Geld, aber du reißt dich als Topscorer der Bundesliga hinter Erling Haaland ein, so, und willst da die aktiv die Nummer 2 werden, der kriegt ja kaum Spielzeit. Das steht doch jetzt schon fest, dass der da kaum Spielzeit kriegen wird. Und dann, wenn du dir mal ein bisschen die Frankfurter Historie anguckst, von den Spielern, die weggewechselt sind, da hat keiner eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Nimm Jovic, nimm Rebic, nimm Alea, nimm André Silva, nimm Kolomoani, so, und da wird sich ein Omar Marmoush nahtlos einreihen, aber also Frankfurt sollte sich nicht beschweren, 80 Millionen mit Kusshand nehmen und deren Treuhandkonto auf 400 Millionen aufstocken.
Ja, das ist unterm Strich das, was sie vorhaben, und dann müssen wir mal schauen. Es war ja schon die Frage, ob er überhaupt gegen St. Pauli nochmal aufläuft. Hat er getan, hat getroffen, und dann bin ich gespannt, ob wir ihn jetzt überhaupt nochmal in dieser englischen Woche dann erleben werden, am Dienstag gegen Freiburg, ob er sich nochmal von den eigenen Fans verabschieden kann oder ob dann schon vorher alles in trockenen Tüchern ist.
Ja, sind wir mal gespannt. Also ein paar Storylines gibt es diese Woche auf jeden Fall zu verfolgen, aber dann ist das Wichtigste zumindest auch mal besprochen. Der VfB überholt wieder Borussia Dortmund. Das sind jetzt Plätze 7 und 8, also das Rennen um die Conference League ist und bleibt eng. Drücken wir natürlich beiden Teams gleichermaßen die Daumen, und drücken dir jetzt die Daumen, weil du musst zur Arbeit.
Yes, so sieht's aus. Hat mich gefreut. War ein guter Start ins neue Jahr, ein ereignisreicher. Und danke, Frühjahr. Danke dir fürs frühe Aufstehen und danke euch fürs Zuhören.
So machen wir es. Bis dann. Ciao, ciao.